Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Michael Putzi zu Ihnen zum Thema: Was muss ich tun, damit andere gerettet werden? Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Psalm 90, Vers 12, gelesen von Hans-Jörg Wieler. Weiter hören wir noch das Lied Kraft in schweren Zeiten, gesungen und gespielt von Tara Thoma und Caroline Keller. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Psalm 90, Vers 12. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und nach der Luther-Übersetzung, die uns vielleicht ist uns dieser Vers wahrscheinlich ein bisschen geläufiger. Nach der Luther-Übersetzung heißt dieser Vers: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
Licht, das in mir lebt. Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen zu diesem Vorbereitungsgottesdienst für dieses evangelistische Wochenende im März. Der Vers wurde gelesen aus Psalm 90, Vers 12. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es war an einem Freitagabend, als ich in die Gemeinde damals in Chur hineinfand. Das war für mich etwas ganz Großes, Menschen, die sich da treffen, jung und alt, für Jesus Christus. Ihn loben mit Liedern, dann das Wort Gottes hören, aber eben auch hinausgehen. Wir hatten eine evangelistische Arbeit in der Stadt, da wo ich immer in der Bar unterwegs war, aber auf einmal stand ich da und konnte erzählen von Jesus Christus. Natürlich kannte ich vom Eishockey viele Leute, hatte viele Freunde aus diesem Sport. 18 Jahre waren es insgesamt in meinem Leben. Und da stand ich an einem Freitagabend mit einem T-Shirt, Jesus 1, Michael 2. Und da kam einer, wir hatten uns schon lange nicht mehr gesehen, wir haben lange zusammen Eishockey gespielt. Und er wollte wissen, was das da auf sich hat. Ich habe ihm dann erklärt, was genau passiert ist. Er hat sehr gut zugehört, das ging etwa eine halbe Stunde. Und dann ging er dann weiter. Am nächsten Freitag waren wir wieder da und er tauchte wieder auf mit einem Freund. Und ich habe den beiden das genau noch einmal erzählt. So die ganze Geschichte, wie ich mich für Jesus Christus entschieden habe. Und dann am Schluss sagte ich beiden, angenommen, ihr habt einen Autounfall und ihr merkt, ihr kommt nicht mit dem Leben davon, ihr seid so schwer verletzt, rufe den Namen Jesus an. Die Bibel sagt, wer den Namen Jesus anruft, wird errettet werden. Und so trennten sich an diesem Abend unsere Wege. Die neue Woche kam, es war Donnerstag, ich war auf dem Heimweg von der Arbeit, habe noch in einem Laden eingekauft, komme da raus, da ist ein anderer Eishockey-Freund, ich wollte ihm ein Traktat weitergeben und er lehnte das ab, das brauche ich nicht. Und dann sagte ich, weißt du, Walter war letzte Woche da am Freitag an diesem Stand und dann schaut er mich an und sagt, Walter ist am letzten Woche ums Leben gekommen. Ihr könnt euch vorstellen, was das für mich da war, es war ein Hammerschlag. Ich bin dann ins Auto, die Tränen kamen mir. Ich habe dann so gebetet, Herr, hat er dich noch angerufen? Ich habe keine Antwort bekommen. Aber dadurch wurde mir etwas ganz deutlich. Der Herr lässt niemanden einfach so verloren gehen. Jeder bekommt die Möglichkeit, sich für Jesus zu entscheiden. In der Ewigkeit werde ich es einmal wissen. Er ist an diesem Wochenende ertrunken im Lago Maggiore. Er war dort mit Freunden unterwegs an diesem Wochenende. Ja, das Thema der Predigt heute Morgen, was muss ich tun, damit andere gerettet werden? Und ich möchte uns jetzt zwei Texte aus dem Neuen Testament vorlesen. Den einen aus Matthäus 9 und den anderen aus Lukas 19. Matthäus 9, ab Vers 35. Und hier steht, und Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Seuche und jede Krankheit im Volke. Und als er die Volksmengen sah, jammerten sie ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das geschah ziemlich am Anfang der Wirkungszeit Jesu hier auf Erden. Am Ende seines Erdenwirkens kam Jesus das letzte Mal nach Jerusalem, in die Stadt, die er so sehr geliebt hat. Ich war selber schon mehrmals dort. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie er da am Ölberg stand, vor ihm das Kidrontal, der Garten Gethsemane, der Tempelberg, der Tempel, die Jünger sind bei ihm. Und dann steht in Lukas 19, Vers 41. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Jesus weinte über Jerusalem. Ihr Lieben, Jesus weint immer noch. Vielleicht weint er über dein Dorf. Vielleicht weint er über deine Stadt. Vielleicht weint er über dich. Jesus weint immer noch. Es ist jetzt bald 10 Jahre her, das war während dem Praktikum damals in Norddeutschland. Hinter dem Missionswerk ist ein Wald, eignet sich sehr gut, um spazieren oder mal zu joggen dort. Ich habe das öfters gemacht. Es war an einem Abend im Sommer. Vor diesem Wald war ein riesiges Weizenfeld. Und ich bin an diesem Weizenfeld entlang gegangen und dann sah ich diese Ähren. Diese Ähren waren so reif, dass sie durch ihr Gewicht so richtig herabhingen. Ein Sonnenuntergang, ein herrliches Bild. Ich staunte darüber. Es sah so aus, wie sich diese Ähren vor dem Schöpfer dieser Welt niederbeugen. Und plötzlich traf mich ein Wort Jesu. In Johannes 4, Vers 35 sagt der Herr, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und lieber Bruder, liebe Schwester, die Erntefelder sind reif. Die Felder in der Schweiz, in Dübendorf und Umgebung, sie sind weiß zur Ernte. Und diese Frage möchte ich heute Morgen in den Raum stellen. Darf ein Jünger Jesu diese reifen Ähren vernachlässigen und dem Verderben preisgeben? Wem gilt denn eigentlich dieser universale Missionsauftrag Jesu? Er, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Nur denen, die eine Bekehrung erlebt haben und eine Wiedergeburt erlebt haben. Aber ihnen 100%. Und wenn du vielleicht noch nicht von Neuem geboren bist, dann bekehre dich heute von ganzem Herzen zu Jesus Christus. Und lass dich senden in diese weltweite Ernte. Wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Wir hatten in unserer Jugendstunde am letzten Samstag das Thema Missionsgeschichte. Ich komme dann im zweiten Teil der Predigt noch einmal darauf zurück. Unser Jugendleiter, er ist aufgewachsen in Südamerika. Die Eltern waren Missionare. Er hat sich dann auch bekehrt. Und dann sagte er, da in der Jugendstunde, dass einmal der Pastor der Gemeinde ihn gefragt hat, sag mal, hast du auch schon über Mission nachgedacht? Dann sagt er, nein. Ja, warum nicht? Ja, irgendwie hat da irgendetwas gesagt. Und dann sagte der, du bist schon drin. Du bist schon drin. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du gesendet. Und ihr Lieben, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, dann müssen wir bereit sein, Opfer zu bringen. Jemand hat einmal gesagt, alles Entscheidende wird nur durch Opfer erreicht. Hudson Taylor zum Beispiel, er wurde den Chinesen ein Chinese. Er legte seine englische Kleidung ab und tauschte sie ein gegen die Kleidung eines chinesischen Lehrers, samt Zopf dahinter. Die Missionskollegen verspotteten ihn, doch der Herr tat ihm die Türe zu den Chinesen auf. Jesus Christus ging noch viel weiter. Er war bereit, die Herrlichkeit und den Glanz der Welt Gottes zu verlassen, Mensch zu werden, in diese Welt zu kommen und sein Leben, sein Blut für dich und für mich und für alle anderen Menschen am Kreuz zu opfern. Oswald Sanders, er sagte es einmal so, Christus achtete die Menschenseele für so wertvoll, dass er gerne die Herrlichkeit des Himmels gegen irdische Armut, Leiden, Schande, Todesqual eintauschte, um die Seelen vor der Verdammnis zu retten. Er legte die Welt und alles, was sie zu bieten hatte, in die eine Waagschale und die Seele eines Menschen in die andere Waagschale und die Schale mit der Menschenseele, die senkte sich, weil sie für ihn viel mehr wog. Fakt ist, Massen von Menschen stehen vor dem Abgrund. Das griechische Wort Gehenna, es kommt 12 Mal im Neuen Testament vor, 11 Mal aus dem Mund Jesu, wird übersetzt mit Hölle. Und der Jesus beschreibt diesen Ort als einen Ort unauslöschlichen Feuers, äußerste Finsternis, dort, wo das Heulen und Zähneklappern sein wird. Man geht so davon aus, dass in der Schweiz ungefähr 2% der Menschen wiedergeboren sind, gerettet sind. Wenn wir das mal umrechnen, dann sind 98% in der Schweiz verlorene Menschen. 8,4 Millionen Menschen, über 8,2 Millionen verloren. Alles Seelen mit unendlichem Wert in Gottes Augen. Und sie laufen direkt ins offene Messer des Teufels. Und was machen wir? Sagt ihr nicht, Es sind noch 4 Monate. Dann kommt die Ernte. Ich sage euch, sagt Jesus, heute ist die Ernte reif. Heute ist die Ernte reif. Und ihr Lieben, das ist etwas Wunderbares. In Deutschland, in Neuwied, war das eine Evangelisation. Da war ein Mann, ein eifriger Mitarbeiter. Er hatte sich mit 20 bekehrt, er hat mir seine Geschichte erzählt. Und dann so 10 Jahre nach seiner Bekehrung, da ist eigentlich gar nichts gelaufen in seinem Glaubensleben. Er hat mehr oder weniger für sich selber gelebt. Und dann traf ihn eine ganz schwere Krankheit. Und das rüttelte ihn richtig auf. Und er betete natürlich auch um ein Eingreifen Gottes. Andere haben mitgebetet. Und Gott griff ein. Und er wurde wieder ganz gesund. Und dann weihte er sein Leben Jesus Christus. Und für ihn waren gerade die Randständigen besonders im Blickfeld. Er ging sozusagen an die Hecken und Zäune. Er hat da Leute eingeladen zu sich nach Hause. Und dann hat er angefangen, die Bibel aufzuschlagen und einfach aus der Bibel zu ihnen zu reden. Fragen zu stellen, und da ergaben sich Gespräche. Und da kamen einige Leute und er lud sie zur Evangelisation ein. Das war eine ganze Woche dort in Neuwied. Und 4 von diesen Personen kamen in dieser Evangelisation zu einer Entscheidung für Jesus Christus. Ihr könnt euch vorstellen, was für eine Freude bei diesem Mann im Herzen war. Und wir wissen, das hat Jesus gesagt, es ist Freude vor den Engeln Gottes. Es ist Freude im Himmel, wenn ein Sünder zu ihm umkehrt. Eigentlich kommt der ganze Himmel in Bewegung, wenn sich ein Mensch bekehrt. Eine andere Evangelisation in Lübeck war das. Da hat sich ein Ehemann bekehrt am ersten Abend. Er kam allein, die Frau wollte nicht kommen. Dann lud er sie ein, sie kam am nächsten Abend. Sie ging wieder nach Hause. Am dritten Abend bekehrte sie sich. Ein Ehepaar. Ich habe dann die Gemeinde noch einmal besuchen können. Das war zu einer Adventsfeier. Und dann hat es der Gemeindeleiter so organisiert, dass ich genau mit diesem Ehepaar am Tisch sitzen konnte. Es war eine wunderbare Begegnung. Und ich bekomme immer so auf Ende Jahr Post von ihnen. Kürzlich, das war im November, ein Jugendabend in Schlieren. Das hatte sich ganz kurzfristig ergeben. Und ich sollte etwas über wirksames Zeugnis für Jesus weitergeben. Man sagte mir, dass es könnte sein, dass auch jemand da ist, der noch nicht wirklich gerettet ist. Und so habe ich natürlich auch einen Teil da gehabt, wo ich den Heilsweg erklärte, wie man ganz sicher sein darf, dass man gerettet ist. Von der Bekehrung gesprochen, von der neuen Geburt und dann auch eingeladen. Und dann habe ich in einem Raum gewartet und plötzlich kam da eine 24-jährige junge Dame hinein. Ich möchte mich für Jesus entscheiden. Dann hatten wir ein ausführliches Gespräch. Sie hat dann ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Anfang Januar bekam ich Post von ihr, dass die Gemeinde sich freut. Die Eltern freuen sich gar nicht. Sie sind noch nicht gläubig. Aber sie wolle jetzt beten, dass auch die Eltern sich öffnen für Jesus Christus. Auch mal zum Gottesdienst mitkommen. Ein besonderes Ereignis war in Paraguay. Ich durfte dort auch schon zur Evangelisation hinreisen. Das war in einer großen Sporthalle und dann war parallel auch ein Kinderprogramm. Und da war ein Mann, der brachte seine Tochter jeden Abend zum Kinderprogramm, aber er fuhr dann wieder nach Hause. Die Predigten wurden übers Radio auch übertragen und daheim setzte er sich dann doch so ans Radio. Und irgendwie sprach das Wort Gottes zu ihm. Am nächsten Tag kam er wieder mit der Tochter, fuhr wieder nach Hause und dann traf ihn irgend das Wort Gottes, dass er zu seiner Frau sagt, dass er, wenn ich heute dort wäre, ich würde beim Aufruf nach vorne gehen. Und die Frau, die reagierte optimal, sie sagte, ich bring dich gleich hin. Und er kam an diesem Abend in die Aussprache mit dem Wunsch, sich für Jesus zu entscheiden. Er hat mir das aufgeschrieben, wie das genau abgelaufen war und hat mir das mitgegeben. Ich habe ihn gefragt, darf ich das auch mal da und dort verwenden? Und er sagte, ja, das sollten eigentlich alle hören. Darum lese ich euch da etwas aus diesem Schreiben vor. Er schreibt, da schlug bei mir ein und es begann ein Kampf in mir. Jesus berührte mein Herz. Ich spürte, da musst du hin. Heute ist die Gelegenheit. Ich sagte zu meiner Frau, wäre ich dabei, ging ich heute nach vorne, um mich zu entscheiden. Sie antwortete, ich fahre dich hin. Ich nahm das Angebot an und erlebte mit anderen zusammen meine Bekehrung. Anhand einer Zeichnung erklärte der Prediger den Heilsplan Gottes. Ich durfte erleben, wie der Herr mir meine Sünden vergeben hat. Er schenkt ewiges Leben. Ab jetzt weiß ich, dass mein Name im Buch des Lebens eingetragen ist. Ich bin gerettet. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn Gott dich mahnt, warte nicht. Es lohnt sich. Verpasse deine Gelegenheit nicht. Ist es nicht großartig, wie der Herr auch heute Menschen vorbereitet? Und wir dürfen sie einladen. Und dass Menschen sich heute immer noch auf dieselbe Botschaft hin entscheiden. Eigentlich hinter jeder Bekehrung oder fast jeder Bekehrung steht ein anderer Mensch. Einer, der ihn eingeladen hat, der für ihn gebetet hat und so weiter. Wo ein Christ ist, da ist eine reife Ernte. Das sagt Jesus in Johannes 4. In allen Jahrhunderten, da wo ein Christ ist, in allen Nationen, um ihn herum, hebt eure Augen auf. Es ist eine reife Ernte. Um dein Haus, um deine Familie, um dein Dorf herum ist eine reife Ernte. Sage nicht, es geht noch 4 Monate. Heute ist die Ernte reif. Darf ich mal ganz persönlich fragen, du musst mir keine Antwort geben, bist du im Einsatz für Jesus? Wann hast du zum letzten Mal jemandem ein Traktat überreicht mit ein paar lieben Worten? Oder ein kurzes Zeugnis, wie du Jesus finden durftest? Wenn wir Menschen gewinnen wollen für den Herrn, dann brauchen wir dieselbe Kraft, wie die Jünger sie damals gebraucht haben. Und der Apostel Paulus, er sagt in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles, weil ich so stark bin. Sagt er das? Nein, er sagt es nicht so. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Die Jugendlichen von heute, sie verwenden oft ein anderes Wort. Sie reden von Power. Und das ist eigentlich genau dieses Wort, wie wir es im Grundtext finden. Dynamis. Kraft, Macht, Power. Es ist das Wirken des Auferstandenen durch uns hindurch. Es sind eigentlich die Hände Jesu. Es sind die Lippen Jesu. Es sind seine Füße. Dass Gläubige auch aus eigener Kraft wirken können, das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Aber ich möchte euch einmal ein Beispiel sagen von einem US-Boxer. Der hatte sich bekehrt, der hatte so ein Anliegen für die Leute. Er ging auf die Straße, erzählte jemandem das Evangelium und dann sagte er zu diesem Mann, und jetzt bekehrst du dich. Nein. Bam. Der ging zu Boden und er sagte, ja, aber jetzt bekehrst du dich. Nein. Bam. Noch einen. Aber jetzt bekehrst du dich. Okay. Und das wurde ein gesegneter Evangelist. Ihr Lieben, bitte nicht so. Aber wir sehen, was Gott aus unseren Fehlern Gutes machen kann. Alles ist möglich. Durch den, der mich, der dich stark macht, auch hier in Dübendorf und Umgebung. Und ich möchte heute Morgen über 3 wichtige Punkte im Blick auf dieses Wochenende sagen. Was muss ich tun, damit andere gerettet werden? Wir wollen gemeinsam Menschen für Jesus gewinnen. Und ich möchte gleich 3 Fragen mal stellen und selber darauf antworten. Was glauben wir? Dann was planen wir? Und drittens, was erwarten wir? Was glauben wir? Ich denke, da seid ihr alle eins mit mir. Wir glauben an die Bibel, an das Wort Gottes. Dass das, was da drin steht, wahr ist. Von der ersten bis zur letzten Seite. Wir glauben, dass es eine Ewigkeit gibt. Dass diese Erde nicht immer so Bestand hat. Und dass es in der Ewigkeit 2 Seiten gibt. Auf der einen Seite eine Hölle gibt. Auf der anderen Seite einen Himmel gibt. Da, wo die Erretteten sein werden. Und auf der anderen Seite, da wo die Verlorenen sein werden. Der Herr Jesus hat gesagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Das war damals so, das war in der Zwischenzeit so und das ist heute noch so. Die meisten, sie leben auf dem breiten Weg und sie sterben auch auf dem breiten Weg. Und sie gehen ewig verloren. Über 8 Millionen in der Schweiz. Ist das nicht schrecklich? Wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich euch sagen, dann erschüttert mich das. Und wenn wir auch sehen, wie nahe der Herr ist, die Entwicklung in dieser Welt, aber Jesus kommt wieder. In Malachi 3, 19 steht, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen, da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und wird ihnen weder Wurzeln noch Zweige lassen. Der Herr Jesus starb für eine verlorene Schweiz. Jesus starb für die Menschen um dich herum. Dein Nachbar, dein Arbeitskollege, die Frau an der Kasse dort, wo du einkaufst. Wir wollen sie alle einladen. Jede Einladung ist auch ein Hinweis auf Jesus Christus. Und wir wollen sie allen weitergeben. Jede Einladung ist wieder ein Hinweis auf Jesus Christus. Und ich bin mir völlig bewusst, es werden auch Leute nicht kommen. Aber Jesus möchte, dass wir zu ihnen gehen und dass wir sie einladen. Meine zweite Frage, was planen wir? Wir planen eine Evangelisation. Wir planen keine Bibelwoche, wo die Gemeinde zusammenkommt und erbaut wird. Das ist auch ganz wichtig. Aber wir planen eine Evangelisation. Und jetzt hört ihr, Lieben, ich werde dann kaum etwas sagen, was ihr noch nicht kennt. In einer Evangelisation geht es nicht besonders um Neuigkeiten, sondern um das einfache, alte Evangelium. Und ich werde so predigen, dass mich ein Zwölfjähriger gut verstehen kann. Jemand hat einmal gesagt, wenn der Zwölfjährige die Predigt versteht, dann versteht sie auch der Herr Professor. Und ich möchte, dass sie alle verstehen. Und ich werde ganz oft predigen über Sünde und über Gnade, über Himmel und über Hölle, über Bekehrung und über Wiedergeburt. Und immer wieder einladen zu dieser Entscheidung für Jesus Christus. Einladen in die Seelsorge. Und ich hoffe, dass dann einige da sind, Unbekehrte, die sich dann entscheiden, die Jesus Christus annehmen. Und sie werden der Gemeinde Mitternachtsruf dankbar sein für diese Evangelisation. Denn ohne sie hätten sie vielleicht Jesus nie gefunden. Und dass dann Leute da sitzen, die jetzt nicht da sind. Und dass sie sich dann später einmal taufen lassen auf ihren Glauben an Jesus Christus. Was planen wir? Wir planen eine Evangelisation. Wir wollen Unbekehrte für Jesus gewinnen. Unsere Angehörigen, unsere Nachbarn, Schulkollegen, ein besonderes Wort an die jungen Leute. Euch wünsche, dass ihr diese Chance auch seht. Hast du schon mal überlegt, dass vielleicht dein Mitschüler nebendran in der Schule, der nicht bekehrt ist, auf dem Heimweg auf einmal in einen Velounfall verwickelt werden könnte und dass er dann auf einmal dort ums Leben kommen könnte? Und du hast ihm vielleicht noch nie etwas von Jesus weitergesagt. Lade auch ihn ein. Ich hoffe, dass ihr diese Chance auch seht, dass ihr selber andere gewinnen wollt für Jesus. Es gibt Gläubige, die können eine ganze Evangelisation hinter sich bringen, ohne einen einzigen Einladezettel weiterzugeben. Es gibt sogar Gläubige, die können im Blick auf eine Evangelisation die Zeit so verbringen, ohne ein einziges Mal in die Gebetsstunde in der Gemeinde zu kommen. Dort, wo man besonders betet für die Evangelisation. Ihr Lieben, das ist für mich unverständlich. Das sind eigentlich Gläubige, die blind sind, die das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Natürlich, wenn ich gesundheitlich in der Lage bin dazu, soll ich teilnehmen. Die dritte Frage hieß, was erwarten wir? Die Frage habe ich eigentlich schon beantwortet. Wir erwarten, dass der Herr uns als seine Werkzeuge gebraucht, dass Unbekehrte sich bekehren, dass Rückfällige einen neuen Anfang machen, dass Unsichere Heilsgewissheit bekommen. Und jetzt wollen wir über einige Voraussetzungen noch nachdenken, die wir erfüllen müssen, wenn das geschehen soll. Voraussetzungen für eine gesegnete Evangelisation. Und da möchte ich auch noch einmal über drei Punkte reden. Erstens, unser Leben. Ich bin davon überzeugt, dass eine Grundvoraussetzung für eine gesegnete Evangelisation das bereinigte Leben der Gemeindeglieder ist. Zweitens, da möchte ich über das Gebet dann noch was sagen. Und dann drittens, unsere Mitarbeit. Aber jetzt zuerst das geordnete Leben der Mitarbeiter. Das fängt natürlich beim Evangelisten an. Manch einer denkt, ja gut, der macht das ja öfters, bei dem wird es sicherlich stimmen, bei dem wird es sicherlich in Ordnung sein. Ihr Lieben, auch ein Evangelist ist nur ein Mensch. Auch ein Evangelist kann schmutzige Gedanken haben. Auch ein Evangelist kann stolz sein. Auch ein Evangelist kann am Geld hängen. Und ich kann euch sagen, wenn ich das Wort von Paulus lese in 1. Korinther 9, Vers 27, das geht mir dann schon auch tiefer hinein. Damit da steht, dass ich nicht anderen predige und selber verwerflich werden. Und wenn ich dann losfahre zur Evangelisation und noch einmal nachdenke, ist alles in Ordnung? Sind meine Lippen sauber? Meine Hände? Meine Gedanken? Wie schlimm, wenn eine Evangelisation nichts hervorbringt, weil es beim Evangelisten nicht stimmt. Dann kommt die Gemeindeleitung. Wie oft kann Gott eine Evangelisation nicht segnen, weil es in der Gemeindeleitung irgendwie nicht stimmt? Habe ich schon da und dort erlebt. Sogar in einer Evangelisation, wo ich zweimal an einem Ort war. Einmal war die Tür weit offen und einmal hatte ich den Eindruck, ich rede zu einer Wand. Es stellte sich dann am letzten Tag heraus, wo das große Hindernis war. Es war jemand aus dem Leitungskreis. Dann die Gemeindeglieder. Wie oft sind verborgene Sünden im Ehe- und Familienleben? Nach einer Umfrage in der Schweiz gibt es Prediger, die Probleme haben mit Internetpornografie. Da werden schmutzige Dinge angeschaut, die die Fantasie vergiftet, die einfach nicht gut sind. Und wenn manch eine Mutter oder manche Eltern wüssten, was ihre Kinder da hinten noch so alles am Computer anschauen. Oder wenn die Frau wüsste, was der Mann da noch am Computer alles macht, der angeblich noch für die Arbeit, für das Geschäft etwas erledigen muss. Verborgene Sünden. Man kann sie so gut verstecken. Das geordnete Leben der Gemeindeglieder. Die Gemeinde wird oft verglichen wie eine Mutter. Und das ist ja ein wunderbares Bild. Aber eine kranke Mutter kann sich nicht so gut um die Kinder kümmern. Eine tote Mutter kann überhaupt kein Kind pflegen. Und wie viele Gemeinden sind heute krank? Manche, ihr Lieben, sind sogar tot. Sind eigentlich keine Gemeinden Jesu Christi mehr. Und man wundert sich, dass es rückwärts geht, anstatt vorwärts. Ihr Lieben, wir brauchen gesunde Gemeinde. Ich kann euch sagen, wenn während der Evangelisation irgendein Okkultist oder der schlimmste Zauberer aus der Gegend hierher kommen würde, mit der Absicht, unsere Versammlung irgendwie zu stören, vor dem hätte ich überhaupt keine Angst. Und er würde mir weniger Probleme bereiten, als ein Gemeindeglied, das nicht mit Jesus im Reinen ist. Das, was von außen auf uns hereinkommt, das ist manchmal heftig. Habe ich auch schon erlebt. Aber es würde mir weniger Sorge bereiten, als ein Gemeindeglied, das mit Jesus nicht im Reinen ist. Darum spreche ich heute darüber. Wir haben noch ein paar Wochen bis hin zu diesem evangelistischen Wochenende. Und ich bitte euch, schaut, dass die Dinge bereinigt sind. Dass die Hände sauber sind. Die Gedankenwelt. Dass die Buchhaltung stimmt. Wie soll Gott dich segnen, wenn du ganz bewusst in Sünde lebst? Obwohl du genau weißt, dass Gott die Sünde hasst. Wir wollen mit sauberen Herzen in diese Evangelisation hineingehen und wir wollen auch Großes erwarten von Jesus. 2. Timotheus 2, Vers 19: Es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Und Jesaja 52, Vers 11: Reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Eine Grundvoraussetzung für eine gesegnete Evangelisation ist das geordnete Leben der Gemeindeglieder. Ich komme zum zweiten Punkt, das Gebet. Und da habe ich ein Büchlein, ich möchte etwas daraus vorlesen, keine Erweckung ohne Buße. Das Büchlein habe ich von meinem Glaubensvater geschenkt bekommen und ich schlage das immer wieder mal auf. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da war ich schon einige Jahre gläubig. Es hat mich richtig auf die Knie gebracht. Und ich möchte euch mal etwas daraus vorlesen. Hier steht, Jakob rang, wie wir wissen, bis er siegte. Aber wer tut das heute? Wer ringt wirklich im Gebet? Wie viele sogar unserer gefördertsten christlichen Persönlichkeiten begnügen sich damit, täglich eine halbe Stunde auf den Knien zuzubringen und brüsten sich mit der Zeit, die sie Gott gegeben haben. Wir erwarten außerordentliche Resultate und sie sind tatsächlich möglich. Es werden große Dinge geschehen, aber nur durch außerordentliche Anstrengungen auf geistlichem Gebiet. Es wird tatsächlich nichts anderes als ein beständiges, ernstliches Ringen für die Seelen stundenlang, Tag für Tag, uns helfen. Darum, dann kommt eine Bibelstelle aus Joel 1, Vers 13 und 14. Heiliget ein Fasten, rufet die Gemeinde zusammen, Versammelt die Ältesten und alle Einwohner des Landes zum Hause des Herrn, eures Gottes, und rufet zum Herrn. Wenn ich jetzt an eine Evangelisation reise oder so eine Vorbereitung durchführe, dann erwähne ich auch immer das Fastengebet. Dass diejenigen, die möchten, sich einfach mal die Zeit nehmen, eine Mahlzeit auslassen. Man kann natürlich vorher oder nachher auch essen, aber die Zeit mal nur fürs Gebet investieren. Und das haben wir schon an vielen Orten auch während der Evangelisation dann durchgeführt, wenn es eine längere Evangelisation ist. Und da hat einmal ein älterer Bruder hat dann gefragt, darf ich mal etwas zum Thema Fasten auch noch sagen? Und dann sagt er Folgendes, wir können Gott nicht zwingen, aber wir können zum Ausdruck bringen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, uns ist es wirklich ernst. Und ich denke, das ist eine gute Formulierung oder ein guter Hinweis zum Thema Fasten. Ich möchte noch weiterlesen. Wir lesen in der Apostelgeschichte und in der Lebensgeschichte unserer Väter, dass sie viel Erfolg im Gewinnen von Seelen hatten und dass sie stundenlang im persönlichen Gebet blieben. Die Frage steht vor uns, können wir die gleichen Wirkungen haben, ohne ihrem Beispiel zu folgen? Wenn wir es können, so lasst uns der Welt beweisen, dass wir einen besseren Weg gefunden haben. Aber wenn wir das nicht können, so lasst uns in Gottes Namen anfangen, denen nachzufolgen, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererbten. Unsere Väter weinten und beteten und rangen vor dem Herrn, damit Sünder gerettet würden. Und sie wollten nicht ruhen, bis diese Seelen von dem Schwert des Wortes Gottes getroffen wurden. Das war das Geheimnis ihres mächtigen Erfolges. Wenn man an einem toten Punkt angekommen war und wenn es nicht recht vorwärts gehen wollte, so rangen sie im Gebet, bis Gott seinen Geist über die Menschen ausgoss und Sünder sich bekehrten. Dann werden einige Namen hier angeführt von Männern und Frauen im Reich Gottes, die Gott wunderbar gebraucht hat. Zum Beispiel Susan Wesley, die Frau hatte 19 Kinder und eine Stunde reservierte sie pro Tag für das Gebet. Das war ganz sicher nicht einfach. Ihr Lieben, solche Frauen brauchen wir, solche Großmütter. Wenn sie zusammenkommen zum Kaffee, das ist ja auch gut, zum Kaffee und Kuchen, aber dann auch eine Zeit des Gebets nehmen und beten für die Evangelisation, für die Menschen um sie herum. Vielleicht nimmst du dir einen Zettel und schreibst einmal 5 Namen, so viele Finger, wie ich hier an der Hand habe, auf diesen Zettel, von den Leuten, von denen du dir ganz besonders wünschst, dass sie kommen und dass sie sich entscheiden für Jesus. 5 Namen, den in die Bibel hineinlegen und jeden Tag für diese Leute beten. Es war in Deutschland auch in einer Evangelisation, es war der zweite Abend, eine Mutter war da eingeteilt, um ein kurzes Bekehrungszeugnis zu sagen, vor der Predigt. Sie kam dann nach vorne und sie sagte, ich werde euch heute keine Lebensgeschichte erzählen, wie ich zum Glauben kam. Ich möchte etwas anderes erzählen. Und dann erzählte sie, wie sie bei der Vorbereitung das dann hörte, 5 Namen, ein Zettel und jeden Tag dafür beten. Sie habe das gemacht, aber es ging gar nicht lange, da kamen die Gedanken, na, das bringt dir sowieso nichts. Kannst du ja wieder damit aufhören. Aber sie habe es durchgezogen. Sie sei jeden Morgen eine Viertelstunde früher aufgestanden und die Zeit genommen fürs Gebet. Und dann sagte sie, und gestern Abend, 2 Personen, die auf meiner Liste waren, gingen in die Aussprache. Und während Tränen da aus ihren Augen kamen, sagte sie, die eine war meine Tochter. Gebet, beten und arbeiten. Ein Prediger hat mal zu seinen Gemeindegliedern gesagt, eure Gebete müssen Hände und Füße bekommen. Sicherlich habt ihr den Namen Moody schon einmal gehört. Der Evangelist Moody, vielleicht einer der größten, vielleicht der größte Evangelist. Gott hat ihn mächtig gebraucht. Er war ein Mann des Gebets. Er hat eigentlich überall gebetet. Aber einmal hat ihn ein Reporter gefragt nach seinem Geheimnis. Da kamen wirklich Massen zu diesen Veranstaltungen. Und er sagte dem, ich habe gar kein Geheimnis. Ja, also erklären Sie doch mal, was ist Ihr Geheimnis? Und noch einmal sagt er, ich habe überhaupt kein Geheimnis. Ja, Herr Moody, sagen Sie mal, wie leben Sie denn? Ja gut, dazu kann ich etwas sagen. Ich bete am Morgen 2 Stunden, dass Gott Verlorene rettet und dann helfe ich ihm den Rest des Tages meine Gebete zu erhören. 2 Stunden. Mir ist völlig bewusst, dass wir nicht einfach so 2 Stunden Zeit nehmen können, um für die Verlorenen zu beten. aber eine Viertelstunde. Jeder Tag hat 96 Viertelstunden. Eine Viertelstunde, wo ich bete, Herr, rette den. Herr, geh jetzt dem nach. Ich habe dem mal jetzt die Einladung gegeben. Herr, rede du mit ihm. Und hilf mir auch, zu erkennen, ob ich dann ihn nochmal darauf anspreche. Mal anrufe. Oh Herr, ich wünsche mir, dass er dich kennenlernt. Eine Viertelstunde, jeden Tag. Ich komme zum letzten Punkt. Unsere Mitarbeiter. Ich habe eingangs erzählt von der Jugendstunde bei uns, Missionsgeschichte. Und dort habe ich mal gefragt, sagt mal, welche Missionare kennt ihr? Der eine hat mal Paulus gesagt, dann Petrus. Der eine hat noch Hudson Taylor gekannt. Aber das war dann eigentlich so alles. Und dann habe ich ihnen erzählt, wie Wilhelm Busch seine jungen Leute damals dieselbe Frage gestellt hat. Und dann kamen die Namen. Und das zeigte ihm, die kennen die Missionsgeschichte. Der eine sagte, Nomensen, ich weiß nicht, ob der Name euch bekannt ist, das war der Missionar, der zu den Batak-Völkern ging. Das waren Kannibalen. Und durch diesen Dienst wurden viele Christen. Natürlich gab es dann auch Widerstand, aber der Mann hat so gearbeitet, er hat die Sprache, die Kultur studiert und er kam auf ihrer Ebene zu ihnen. Und sie hatten großen Respekt vor diesem Mann. Und so konnte er Jahrzehnte dort dienen, auch mit anderen Leuten dann. Und bei seiner Beerdigung waren Tausende von den Batak bekehrte Menschen. Ein anderer sagte zu Wilhelm Busch, Hans Egede, den Namen auch schon gehört. Er ist eigentlich der bedeutendste Grönland-Missionar, der mit Sack und Pack, mit Frau und Kinder zu den Eskimos reiste und jahrelang einen Dienst tat, mit großer Hingabe, aber nichts bewegte sich. Und dann brach die Pockenkrankheit aus. Und seine Frau, die pflegte dann diese Kranken so hingebungsvoll, dass sie selber krank wurde und starb. Und das öffnete dann die Herzen der Eskimos. Jemand anders sagte, und das beeindruckte Wilhelm Busch damals sehr, die größten Missionare sind die fünf jungen Männer, die im Urwald von Südamerika bei den Aucas ihr Leben ließen. Denn es gibt nichts Größeres, als für Jesus sein Leben zu lassen. Ein junger Mensch, der so denkt, der so redet. Da möchte ich euch noch ein bisschen Detail sagen, wie das damals war. Das war weit weg von der Zivilisation, im Dschungel von Ecuador, die Aucas. Sie waren bekannt und gefürchtet als die gefährlichsten Indianer am Oberlauf des Amazonas. In ihrer Sprache gab es kein Wort für Gott, nur für Dämonen und böse Geister. Jeder Fremde galt als Feind und jede Annäherung von Weißen wurde bisher mit Töten beantwortet. Und als dieser Jim Elliot davon hörte, da entflammte sein Herz für die Aucas. Und er wusste, die einzige Möglichkeit, die Aucas vom Töten zu stoppen, war ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu bringen. Und alle Vorbereitungen waren abgeschlossen. Der Tag war gekommen. Jim Elliot mit seinen Missionsfreunden, sie waren dann am 6. Januar 1956 dort an einem Fluss. Und dann kam es zu einer Begegnung mit einem Auka-Jungen und mit zwei Frauen, die friedlich verlief. Sie baten dann, dass sie noch mehr holen. Und dann zwei Tage später, am 8. Januar, kam es zum zweiten Treffen. Und plötzlich kam da eine Gruppe heraus und sie töteten mit ihren Speeren diese Missionare. Obwohl sie alle Schusswaffen bei sich trugen, hatten sie nur Warnschüsse abgegeben. Sie hatten sich gegenseitig verpflichtet, die Waffen nicht gegen Menschen zu richten und niemals gegen einen Auka, der Jesus nicht kannte. Und so fand das Leben ein Ende dieser Missionare, aber nicht die Mission. Seine Frau zusammen mit ihrer Tochter und mit einer Schwester von einem Missionskollegen, sie schafften es dann in dieses Dorf zu kommen, erforschten die Sprache der Aucas und es bekehrten sich alle der fünf Mörder. 8 Jahre später wurde das Markus-Evangelium übersetzt in diese Sprache und einer dieser ehemaligen Mörder, der betete in einem Gottesdienst, Gott Vater, du lebst, dies ist dein Tag und wir alle sind gekommen, dich anzubeten. Noch einer meldete sich damals von diesen Jungs und er sagte, der größte Missionar ist der Heilige Geist Gottes. Ich glaube, der größte Missionar ist der Heilige Geist, der am Pfingsten über alles Fleisch ausgegossen wurde. Ohne ihn gäbe es überhaupt keine Mission. Er wirkt in der ganzen weiten Welt zur gleichen Zeit. Und Wilhelm Busch sagte, das stimmt, du hast recht. Das ist der Heilige Geist. Er ist der Wirkende. Und das ist heute noch so. Und ich möchte im Blick auf unsere Mitarbeit uns deutlich machen. Aber der Heilige Geist ist kein Laufbursche. Es gibt Menschen, die beten. Sie beten von Herzen. Herr, rette diese Leute. Aber selber gehen sie nicht zu ihnen. Ihr Lieben, wir müssen beten und arbeiten. Und wenn du vielleicht betest, oh Herr, rette diesen Mitschüler. Und wenn du dann mal ganz gut hinhörst, was der Herr dir sagen möchte, und wie er dir sagt, du sollst ihn einladen und ich werde dir dabei helfen. Sag's ihm noch einmal. Schreib ihm einen Brief. Schreib ihm eine E-Mail. Rufe ihn noch einmal an. Ihr Lieben, wir müssen beten und arbeiten. Das Geheimnis einer gesegneten Evangelisation ist erstens das geordnete Leben der Gemeindeglieder, dann hingegebenes Gebet und drittens harte Arbeit. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, man könnte sagen, das ist höhere Mathematik, es ist göttliche Mathematik. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann wird etwas geschehen. Bereinigtes Leben, hingegebenes Gebet und Mitarbeit führt zur Frucht. Und das wünsche ich mir und ich hoffe ihr euch auch, dass wir das an dieser Evangelisation erleben, dass Menschen kommen und Menschen Jesus finden und für die Ewigkeit gerettet werden. Ich komme zurück zum Anfang. Mein Eishockey-Freund damals, es war eine von Gott geführte Begegnung. Die letzte Begegnung zwischen uns. Zwei Tage später war er bereits in der Ewigkeit. Sag, wie oft hast du schon darüber nachgedacht, dass dein Arbeitskollege, der nicht bekehrt ist, wenn der auf dem Heimweg in einen Unfall verwickelt wird, dass er dann verloren ist? Lade ihn ein. Vielleicht ein zweites Mal. Gib ihm die Einladung. Das A und O einer gesegneten Evangelisation, ich sage es noch einmal, ist erstens das geordnete Leben der Gemeindeglieder, hingegebenes Gebet und harte Arbeit. Und ich hoffe, wir haben dann keinen Achan unter uns, durch den der ganze Kampf zu einer großen Niederlage führen kann. Kennt ihr die Geschichte von Achan? Da war einer im Lager, bei dem es nicht gestimmt hat. Und 36 Menschen kamen damals ums Leben. Und manch eine Evangelisation bringt nichts oder fast nichts hervor, weil es irgendwie einfach nicht stimmt. Darum ordnet euer Leben, ihr Lieben. Seid Beter und arbeitet mit. Der Herr möge euch reich segnen in dieser Vorbereitung. Und ich möchte abschließen mit einer Aussage von einem Evangelisten Coleman. Jesus erwartet nichts Unmögliches von uns, aber er erwartet unser Möglichstes. Er erwartet nichts Unmögliches, aber unser Möglichstes. Der Herr segne euch. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen, für dieses Zusammensein, dass du, Herr, selber in unserer Mitte bist. Herr, du hast uns diesen großen Auftrag anvertraut, du hast uns auch die Gaben dazu gegeben und du hast den Heiligen Geist in diese Welt gesandt und er ist der Wirkende. Er überführt die Menschen. Er macht dein Wort lebendig. Und ich danke dir, dass das Wort vom Kreuz eine Kraft Gottes ist, die selig macht alle, die daran glauben. Danke, hast du einen Weg zu mir, zu meinem Herzen, zu uns gefunden, Herr Jesus. Und danke, dass wir aus Dankbarkeit dir dienen dürfen, dass wir es weitersagen dürfen. Danke für jeden einzelnen Einsatz. Und Herr, mach uns bereit für diese Aufgabe und schenke uns immer wieder neu deine Kraft, deine Liebe in unser Herz. Lass uns die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Und dass wir die Leute einladen. Und dann wirke du, bring du sie hierher, Herr Jesus. Und schenke, dass Menschen durchdringen zum ewigen Leben. Damit der Himmel sich freuen kann, damit wir uns mitfreuen können. Hab du Lob und Dank dafür, Herr Jesus Christus. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Michael Putzi sprach zu Ihnen zum Thema «Was muss ich tun, damit andere gerettet werden?» Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung habe ich noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.